Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Leute, ich freue mich, zu euch reden zu können. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst haben. Und Grüße gehen raus von Herzen, wirklich nach Ansbach, nach Erlangen, alle Nürnberger. Wir sind eine Kirche an verschiedenen Standorten, verschiedenen Orten und es ist so schön, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wir haben momentan Kino in der Kirche und können aber aus lizenzrechtlichen Gründen die Filmausschnitte nicht zeigen. Deswegen darf ich zu euch sprechen. Ihr bekommt eine Special-Predigt und ich freue mich, es ist ein Riesenprivileg, dass ich mit euch teilen darf, was mir auf dem Herzen liegt, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich möchte mal starten, einfach mit einem Witz zum Anfang. Stellt euch vor, ein Mann sucht verzweifelt einen Parkplatz in der Innenstadt, ja, vielleicht hier in der Südstadt, wo unser Gemeindehaus ist, weil er einen extrem wichtigen Termin hat. Er kreist schon seit über einer halben Stunde und schließlich blickt er verzweifelt zum Himmel und betet: Lieber Gott, wenn du mir jetzt einen Parkplatz verschaffst, gehe ich ab jetzt jeden Sonntag in die Kirche, trinke keinen Alkohol mehr und bin immer gut zu meiner Frau. In exakt diesem Moment fährt direkt vor ihm ein Auto aus seiner Parklücke raus. Der Mann blickt wieder nach oben und sagt: Ach, vergiss es, Herr. Hat sich schon erledigt. Ich habe selbst einen gefunden. Hey, so viel zum Thema Gebet. Heute soll es um Gebet gehen, das, worüber ich mit uns reden will. Und so als Christen, ganz ehrlich gesagt, sind wir nicht unbedingt immer die Weltmeister im Beten. Ja, das ist manchmal ein Thema, was vielen Christen auch schwerfällt. Und wenn du Leute ehrlich fragst, hey, wie sieht's bei dem Beten aus? Wow, kriegst du ganz unterschiedliche Ansichten oder Antworten. Und ich bewundere manchmal Gläubige aus anderen Religionen, aus verschiedensten, auch Weltreligionen, zum Beispiel die Muslime, wie die manchmal beten, was für eine Gebetsroutine, Gewohnheit, Disziplin die haben, Hut ab. Ja, James Alederan, der Leiter von Prayerstorm in England, der sagt immer diesen Satz: Die Muslime haben eine Gebetskultur, wir haben ein Gebetsmeeting. Ja, was er damit sagen will, ist auch wir Christen oder auch gerade in Gemeinde, wir treffen uns oft einmal in der Woche zum Beten, meistens nur ganz wenige. Aber die Muslime, die haben eine Gebetskultur, wenn Ramadan ist, 30 Tage lang am Stück, die fasten von jung bis alt, diszipliniert. Viele beten wirklich fünfmal diese vorgeschriebenen Gebete, fünfmal am Tag oder sogar mehr. Ich habe das mal ein bisschen umformuliert. Die Muslime haben eine Gebetskultur. Wir Christen beten vorm Essen und vorm Schlafen. Ja, in den meisten Fällen und dann vielleicht so Notgebete wie in diesem Witz. Nochmal ein anderes Zitat, Leonard Ravenhill, der in England gelebt hat, ganz viel auch über Erweckung und über Gebet für Erweckung geschrieben hat, hat gesagt: Die Besucherzahl am Sonntagmorgen zeigt, wie beliebt die Kirche ist. Sonntagabend zeigt, der Gottesdienst am Sonntagabend zeigt, wie beliebt der Prediger ist, aber das Gebetstreffen unter der Woche zeigt, wie beliebt Gott ist. Das hat mich so getroffen, ja, das hat mich so bewegt auch zu sehen, hey, wie sieht unser Gebetsleben aus? Unterm Strich, ja, und mein Herzensanliegen, und das ist auch der Titel dieser Predigt, ist ein beständiges, lebendiges Gebetsleben. Ja, ein beständiges, lebendiges Gebetsleben. Das wünsche ich mir für jeden Christen. Das wünsche ich mir für dich, ja, wo auch immer du gerade zuschaust, ob zu Hause, ob unterwegs, ob du vielleicht die Predigt per Audio gerade anhörst. Hey, das wünsche ich mir von Herzen für dich, dass du ein beständiges, lebendiges Gebetsleben hast. Das Gebet nicht irgendwie der allerletzte Strohhalm ist, sondern deine erste Antwort, dass du mit Gott verbunden bist, Tag und Nacht, von morgens bis abends. Und da, glaube ich, brauchen wir einen Shift weg von einem Gebetsmeeting hin zu einer Gebetskultur, auch in unserem eigenen Leben. Oder man kann auch sagen, ein Lebensstil des Gebets. Ja, weg von eintönigen Routinegebeten, die wir manchmal vielleicht sprechen, pflichtbewusst, und so Notfallgebeten hin zu einem beständigen, lebendigen Gebetsleben. Wir sehen es in der Bibel immer wieder. Daniel ist so ein großartiges Vorbild. Er betete dreimal am Tag, sogar nachdem das Gesetz erlassen wurde. Niemand darf mehr beten, außer zum König. Jesus war ein Mann des Gebets. Letztendlich alle Glaubenshelden der Bibel und auch ganz in der Kirchengeschichte, überall, wo es so Glaubenshelden gibt, die waren alle Männer und Frauen des Gebets. Und das ist nicht nur für besonders gesalbte oder berufene Menschen, sondern es ist für jeden Christen, dass wir eine tiefe Beziehung haben zu Gott, weil unser Gebet trägt unsere Beziehung zu Gott. Und dafür möchte ich gerne jetzt kurz beten und dann gehen wir drei wesentliche Aspekte durch und ich stelle dir auch Fragen, wie wir ein beständiges, lebendiges Gebetsleben etablieren können. Jesus, danke, dass wir beten können. Danke, dass du uns befähigst zu beten. Danke, dass Gebet ein lebendiges Gespräch ist, ein Dialog ist mit dir. Aber noch so viel mehr, nicht nur Gespräch, sondern Gemeinschaft mit dir. Und ich bitte dich, hilf uns zu beten. Befähige uns zu beten. Schenke uns eine Freude, eine Motivation, wirklich einen Hunger nach Gemeinschaft mit dir. Und jedem Einzelnen auch, der gerade zuschaut, der zuhört, seinen persönlichen Zugang, wie er mit dir connecten kann im Gebet. Danke für dein Wort, danke für die Wahrheit. Ich bete, dass wir es verstehen, was ich jetzt predige und dass du mir Klarheit schenkst, das gut zu kommunizieren. Amen. Also, beständiges, lebendiges Gebetsleben. Ich habe mal so drei Punkte, ganz simpel. Der erste Punkt ist ehrlich gesagt eine Frage. Welche Priorität hat Gebet für dich? Welche Priorität hat Gebet für dich? Ich glaube, damit geht's los. Und einfach zum Start, mein persönliches Zeugnis, meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe das auch schon ausführlich mal in Predigten erwähnt, auch in verschiedenen Kontexten. Deswegen hier nur ganz kurz zusammengefasst. Ich habe mir unglaublich schwer getan zu beten, regelmäßige Zeiten, auch längere Zeiten zu haben mit Gebet. Bis vor 2 Jahren hatte ich eine jahrelange Dürrephase. Ja, ich sag mal so eine Durststrecke, wo es mir so schwer gefallen ist, ins Gebet zu gehen. Immer wieder. Ja, es eine Last für mich war, einfach eine Pflichterfüllung, wo ich manchmal müde war beim Beten und fast eingeschlafen bin, wo meine Gedanken überall waren, außer bei Gott. Und wo ich an den Punkt gekommen bin, gesagt habe, Gott, du musst mir einen Durchbruch schenken in meinem Gebetsleben, sonst weiß ich nicht weiter. Weder in meinem Dienst als Pastor noch in meinem Leben als Christ, ehrlich gesagt. Ich kann so nicht weitermachen. Ich brauche dich. Ich schaff's nicht allein. Ich habe alles Mögliche probiert. Und Gott, nach einer längeren Zeit wirklich von Gebet, auch von Fasten, wo auch andere für mich gebetet haben, auch Freunde um mich rum, Mentoren, hat Gott mir diesen Durchbruch geschenkt vor ziemlich genau 2 Jahren, 2024. Und es hat alles verändert in meinem Leben. Gott hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Dieses Gebetsanliegen, was ich vorhin gebracht habe, das hat er erhört. Und hat mir eine Freude geschenkt an Gebet, die ich jetzt überall teilen darf, wo ich bin. Wenn jemand mich fragt, kannst du über Gebet reden? Hey, dann hier bin ich. Ja, das ist mein Herzensanliegen. Und ich habe erlebt so eine Erfüllung bis heute, so eine Erfüllung in meinen Gebetszeiten. Und wie Gott mich verändert hat, meine Sichtweise, mein Glauben, mein Charakter, auch mein Dienst. Und alles, was ich jetzt lehre über Gebet, das habe ich auch selber erfahren. Also ich wusste vorher schon viel in meinem Kopf über Gebet, weil ich schon jahrelang Christ bin und auch schon jahrelang als Pastor diene. Aber jetzt sind so viele Dinge ins Herz gerutscht, vom Kopf ins Herz. Gott hat so viele Dinge mir ins Herz geschrieben und ich durfte sie erfahren. Und mir sind, weiß gar nicht, also ich hatte so viele Momente, wo ich einfach nur gestaunt habe, wo ich Dinge in der Bibel ganz neu verstanden habe und auch erlebt habe. Und deswegen fühle ich mich immer noch als ein absoluter Schüler, aber ich freue mich zu lernen, ja, weil das Thema Gebet ist so weit und so groß und ich liebe es darin, einfach einzutauchen und mehr zu lernen. Und eine Sache, die ich gelernt habe, auch von Leonard Ravenhill, diesem Autor und Pastor, er hat gesagt, kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Kein Mensch ist größer als sein Gebetsleben. Das heißt, unterm Strich zeigt unser Gebetsleben, wie reif wir als Christen eigentlich sind, wie stark wir verbunden sind mit Gott. Und ich möchte dir die Frage stellen, wer bist du in deiner Kammer, wenn dich niemand sieht, ja, in deinem, ich sag mal so, im Secret Place, wo nur du und Gott bist, wo du ihm begegnest, wo du dir Zeit nimmst, wer bist du dort? Matthäus 6, Vers 6 sagt Jesus, du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und das ist so ein Geheimnis, was ich entdeckt habe. Damit ging eigentlich meine Reise los, zu sagen, hey Gott, mein Leben ist nicht in der Öffentlichkeit, ist nicht im Rampenlicht, sondern ist vor allem im Verborgenen bei dir. Da lebe ich meine Beziehung zu dir, da tanke ich auf, da begegne ich dir, da sprichst du zu mir, da öffnest du mir dein Wort, da veränderst du mich. Und dann trete ich in die Öffentlichkeit und dort darf ich auch Licht und Salz sein, dort darf ich Menschen dienen, dort darf ich Menschen lieben, dort darf ich Dinge auch verändern. Aber es beginnt zuerst in diesem Secret Place. Wer bist du in deiner Kammer? Was für eine Priorität hat Gebet für dich? Auch für alle, die in unserer Kirche dienen, die Teil vom Dream Team sind, die vielleicht einen Bereich oder ein Team leiten. Ich möchte sagen, es ist leichter, sich in den Dienst für Gott zu verlieben, als in den Gott, dem wir dienen. Und das ist auch meine eigene Erfahrung. Ja, so schnell ist man dann in dem Dienst drin, man geht darin auf, man bekommt auch gutes Feedback, auch Anerkennung, auch Zuspruch. Aber die Beziehung zu Gott, die kann so leicht flöten gehen. Und dann ist Gebet nur noch Mittel zum Zweck. Ja, du nutzt Gebet nur noch für den Dienst und auch wenn es schwer wird, dann schreien wir natürlich zu Gott und bitten ihm Hilfe. Aber es sollte eigentlich andersrum sein. So das Maria-Prinzip. Zu ihr hat Jesus gesagt, Maria hat das Bessere erwählt und es soll nicht von ihr genommen werden. Ja, erst sein bei Gott, erst einfach bei ihm sein und dann tun. Das Tun ergibt sich aus dem Sein, ganz natürlich, es geht daraus hervor. Wir brauchen die Martha, ohne Frage, ohne Martha, ja, ohne diese Haltung von Machen, von Schaffen, von Tun. Da geht nichts in unserer Welt. Auch in unserer christlichen Welt, auch in unserer Gemeinde, aber auch überall in der Gesellschaft. Es braucht Marthas, aber sie gehen aus der Maria hervor. Die Reihenfolge ist wichtig. Ich liebe das, was die Benediktinermönche erkannt haben. Ora et labora. Das eine schließt das andere nicht aus. Geht auch nicht so, es kann auch nicht funktionieren, dass wir nur beten, uns nur zurückziehen. Nein, es braucht beides. Ja, wie auf zwei Beinen laufen. Das ist gesund, das ist stabil, das hat Hand und Fuß. Arbeit, bete und arbeite, bedeutet ora et labora. Bete und arbeite. Das ist ihr Lebensmotto. Und das möchte ich auch immer mehr in mein Leben integrieren. Sagen, hey, beides wichtig, aber die Reihenfolge und die Prio ist entscheidend. Meine Beobachtung ist, die meisten Christen, vor allem in der westlichen Welt, fallen eher auf der Seite Arbeit runter. Ja, das ist nicht, da ist nicht so die Gefahr, dass sie auf der Seite Gebet runterfallen, dass sie zu viel beten. Nein, die Gefahr bei uns, gerade in der westlichen Welt, ist, dass wir zu viel arbeiten. Wir hasseln, wir machen, wir sind gestresst, wir haben keine Zeit, wir sind rastlos, wir kommen gar nicht zur Ruhe. Ja, wir sind müde, auch gerade wenn es um die Beziehung mit Gott geht und verlieren die Lust und unser inneres Feuer für Jesus und für sein Reich geht verloren, weil wir so ausgezehrt werden von dem aus eigener Kraft tun. Und dann wundern wir uns, warum so wenig Menschen um uns herum Christen werden, warum unser Zeugnis irgendwie kraftlos ist, warum die Kirchen immer leerer werden, die Christen wenig bewirken oder unser eigenes Leben auch wenig bewirkt. Hey, weil wir die Prioritäten vertauscht haben. Die Reihenfolge vertauscht haben. Hey, du kannst nicht geben, was du nicht hast. Du kannst nicht geben, was du nicht hast. Wenn du nicht gefüllt bist, was willst du anderen geben? Du kannst nur in anderen entzünden, was in dir selbst brennt. Und das größte Geschenk, was du anderen machen kannst, ist deine Liebesbeziehung zu Jesus. Sagen wir immer wieder bei uns in der Ekklesia. Das größte Geschenk, was du anderen Menschen machen kannst, ist deine Liebesbeziehung zu Jesus. Ich liebe das, was David schreibt in Psalm 27, Vers 4. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach sehne ich mich, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Das spricht von einer Sehnsucht, von einer Leidenschaft, einfach nur bei Gott zu sein, bei ihm zu sein. Da geht es nicht um große Erfolge, er wünscht sich nicht Erfolg und Siege und Reichtum und Frauen und keine Ahnung was, nein, er wünscht sich einfach nur bei Gott zu sein. In der Gemeinschaft, in der tiefen Beziehung zu ihm zu leben. Und das sollte unser Herzensanliegen sein, weil das führt uns ins Gebet. Wenn wir diesen Hunger haben, dann führt es uns ganz natürlich ins Gebet. Wie gesagt, Gebet ist mehr als Gespräch. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Gebet trägt unsere Beziehung zu Gott. Es trägt deinen Glauben. Gebet formt uns auch, beziehungsweise Gott formt uns, wenn wir beten. Gebet verändert nicht nur andere, Gebet verändert in allererster Linie uns. Und wenn wir beten, dann formt es uns. unsere Sichtweise, unseren Charakter, unser Denken. Das habe ich so stark erlebt. Auch, dass Gott mir dann zeigt, was ich tun kann, was ich tun soll, was meine Berufung ist, wo er mir Gaben geschenkt hat, Visionen, Träume schenkt. Im Gebet passieren diese Dinge und da bringt er dich in den Dienst hinein. Ja, ich habe so für mich erkannt, Gottes Diener und Gottes Leiter werden im Gebet geboren. Sie werden im Gebet geboren, sie werden im Gebet geformt. Ja, das hört nicht auf, das ist nicht einmal und dann läuft es einfach, nein, immer wieder. Wir werden weiter geformt. Nicht in erster Linie durch gute Bücher, durch Training und durch einfach Learning by Doing. Das sind alles gute und richtige Dinge, auf jeden Fall, die brauchen wir auch. Aber in erster Linie werden wir geformt durch die Gemeinschaft mit Gott, durch die Beziehung. David, König David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er viel Zeit mit Gott verbracht hat. Damals schon als Hirtenjunge, bei den Schafen, hat er so viel über Gottes Wort meditiert. Er hat Gottes Wort in Lieder geschrieben, ausgesungen, gebetet. Und deswegen ist es das Buch der Psalmen, ist so das Liederbuch, das Gebetsbuch der Bibel. Ich liebe das, dieses Buch, das ist so ein Schatz. Also die erste Frage, welche Priorität hat Gebet für dich? Ganz persönlich. Beantworte sie dir einfach selber. Zweiter Punkt zu diesem Thema, wie kann ich ein beständiges, lebendiges Gebetsleben etablieren? Gebet hat Kraft. Gebet hat absolut Kraft. Das ist so stark. Wann wurdest du zuletzt motiviert, weil Gott dein Gebetsanliegen erhört hat? Ich sag's nochmal, Gebet hat Kraft. Wann wurdest du zuletzt motiviert, weil Gott dein Gebetsanliegen erhört hat? Erhörte Gebete, sind wir mal ehrlich, erhörte Gebete sind die größte Motivation. Wenn Gott unser vor allem große Gebete erhört, es erfüllt uns so sehr mit Dankbarkeit, mit Lobpreis und es zieht uns so sehr zu Gott. Erinnere dich mal selber daran, wo du zuletzt große Gebetserhörungen erlebt hast in deinem Leben. Vielleicht ist es schon eine Weile her, ja, vielleicht. Die meisten, die hier zuschauen, haben vielleicht mal dieses Gebet gesprochen, irgendwann am Anfang ihrer geistlichen Reise. Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte komm in mein Leben, sei du mein Herr. Hey, dieses Gebet, wer dieses Gebet schon gesprochen hat und vor allem vielleicht auch schon eine Weile unterwegs ist, hey, das hat alles verändert, oder, in unserem Leben. Wir wurden komplett andere Menschen. Wir haben eine neue Richtung bekommen. Ein komplett neues Weltbild. Ja, dieses Gebet hat so viel Kraft, aber auch vielleicht, wo du gebetet hast für, vielleicht erinnerst du dich an Gebete, die du für andere Menschen gesprochen hast. Entweder direkt, wenn sie dir erzählt haben, wie es ihnen geht und du hast in ihre Notsituation hineingebetet oder aus der Ferne heraus für Menschen gebetet, auch vielleicht für einen gewissen Zeitraum und Gott hat Gebet erhört. Hat Menschen geholfen in ihrem Leid. Hat Menschen vielleicht sogar geheilt. Ja, Menschen einen Partner geschenkt, eine Arbeit geschenkt, was auch immer. Hey, wenn wir das erleben, es motiviert unglaublich, Glaube wächst, es steckt andere an. Und deswegen Gebet hat Kraft, alles beginnt im Gebet und Gebet verändert alles. Es verändert mich, es verändert mein Umfeld, es verändert meine Gemeinde. Und ich beschäftige mich ja viel auch so mit Erweckungen in der Kirchengeschichte. Wo hat Gott wirklich ganze Menschengruppen, ganze Städte, ganze Regionen oder ganze Länder verändert? Und es ist unglaublich, wie viel es davon gibt auf allen Kontinenten. In der ganzen Kirchengeschichte bis hin zur Bibel und natürlich in der Bibel selber auch, aber auch bis heute. Und es begeistert mich so sehr zu sehen, dass fast alle Erweckungen, ja, wenn nicht sogar alle Ausgießungen des Heiligen Geistes, alle Aufbrüche mit Gebet begonnen haben. Also du kannst lange recherchieren und forschen, aber ich weiß nicht, ob du überhaupt fündig wirst, aber fast alles an großen Veränderungen hat im Gebet begonnen. Wo Leute angefangen haben, vielleicht ein, zwei, drei Leute, Gruppen, über einen längeren Zeitraum manchmal, einfach intensiv Gott zu suchen. Gott, es muss sich etwas verändern in unserem Leben, unserem Umfeld, unserem Land. Wir brauchen dich. Bitte greife ein. Und Gott war so treu und er hat dieses Gebet schon so oft erhört, ob es in England war, in den USA, auch bei uns. Die Herrnhuter sind so ein Zeugnis davon. Vor 300 Jahren bis heute hält ihr Legacy, ja, ihr Einfluss an durch die Herrnhuter Losung, vielleicht schon mal gehört zum Beispiel. Die haben eine 100 Jahre lange Gebetstradition gehabt, 24 Stunden Gebet, 100 Jahre, unfassbar. Und so viel angestoßen weltweit, geistlich angestoßen. So, und man könnte noch viel mehr nennen. Also Gebet hat Kraft. Aber Achtung, nochmal die Warnung, Gebet ist nicht Mittel zum Zweck. Gebet ist nicht, damit Gott etwas tut und verändert, sondern Gebet ist die Beziehung mit Gott selbst, ist die intime Begegnung mit ihm. Das ist unser Leben, nicht die Resultate. Wir sollten nicht um der Resultate willen beten, sondern einfach, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, sein Reich zu suchen. Und wenn er dann Resultate schenkt, ist es gut, aber das ist sein Business. Ja, wir sollten beten, was das Zeug hält, wie die Weltmeister, aber die Resultate ihm überlassen. Weil dann werden wir auch nicht enttäuscht sein, wenn Gott unser Gebet nicht erhört. Was auch passiert, was auch Realität ist und was auch biblisch ist. Gott erhört nicht jedes Gebet. Und es gibt ganz viele, vielfältige Gründe dafür. Aber wir können richtig gut damit umgehen, wenn unser Ziel nicht in erster Linie ist, dass Gott unser Gebet und unsere Fürbitte erhört, sondern dass wir ihn suchen um seine selbst willen. Er kümmert sich um die Frucht. Und das Dritte, jetzt ganz praktisch, wie erleben wir Gebetserhörung? Wie können wir beten, sodass Gott auch Gebet erhört? Wie gesagt, es gibt kein Pauschalrezept, es ist kein Mechanismus. Ja, es gibt gewisse Voraussetzungen, es gibt Dinge, die Jesus ganz klar lehrt auch. Einfach Guidelines, aber das Resultat liegt bei Gott. Und trotzdem möchte ich uns ein paar Guidelines nennen. Und das sind auch so Kennzeichen eines lebendigen, beständigen Gebetslebens. Jesus selber wurde von seinen Jüngern gefragt, Herr, lehre uns zu beten. Wie sollen wir beten? Wie können wir beten, wie du betest? Und er hat das Vater unser gelehrt, das bekannteste Gebet weltweit, auch das beste Gebet, ohne Frage. Und es fängt damit an, dass er unser Vater, der du bist im Himmel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich liebe diesen Start. Zuerst der Anfang, über den wir jetzt schon gesprochen haben, unser Vater, das ist diese Connection, diese persönliche Begegnung. Aber dann wirklich, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ist die Ausrichtung auf Gottes Anliegen, Gottes Pläne und nicht meine eigenen. Ich stelle Gottes Prioritäten und letztendlich auch seine Fürbitteliste vor meine eigene. Ich sage, dein Reich komme und dein Wille geschehe und nicht meiner. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Das sollte unsere Ausrichtung sein, wenn wir beten. So, wenn ich anfange zu beten, dann bitte ich Gott meistens, Herr, zeig mir was liegt auf deinem Herz? Für was soll ich heute beten? Heiliger Geist, füll mich und leite mich auf dieser Gebetsreise. Leite mich zum Herz des Vaters und hilf mir, die Anliegen des Vaters auszubeten. Das sind so, ja, in dieser Art fange ich meistens meine Gebetszeit an. Weil das richtet mich schon mal aus. Ja, weg von mir, wo ich vielleicht auch meine Themen habe, aber erstmal hin, ich schaue zu Gott. Hey, es ist so wichtig, dass wir im Willen Gottes beten. Ja, dass wir nicht, das machen wir auch, indem wir uns diese Haltung auch vor Augen halten und auch darin einüben, aber dass wir eben nicht aus unserer eigenen Kraft unserem Willen beten. Dass wir biblisch beten. Es gibt so viele Gebete, die sind nicht biblisch. Ja, die sind einfach falsch. Die sind auch nicht unbedingt richtig motiviert. Da sind wir eher selbstbezogen, egoistisch, selbstsüchtige Gebete. Aber dass wir biblisch beten, gemäß der Schrift, uns auf die Zusagen Gottes stellen. Dafür gibt es so viele. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wunderbare Verheißung, eine Einladung zum Gebet. Ja, wir dürfen beten, wir sollen beten. 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn mein Volk betet, ja, dann, wenn es umkehrt von seinen Wegen, wenn es meine Gegenwart sucht, dann werde ich es hören vom Himmel. Ich werde ihr Land heilen, ich werde ihre Sünden vergeben, sagt Gott. Das ist eine unglaublich starke Verheißung. 2. Chronik 7, Vers 14. Und solche Dinge, die können wir ausbeten, wir können es darauf stellen. Seit einigen Jahren lerne ich Bibelverse auswendig. Und in meiner Gebetszeit proklamiere ich diese Bibelverse, ich wiederhole sie, ich bete sie aus. Und es formt mein Denken, mein Gebet. Es ist gut, dass wir geistgeleitet beten. Dann lade den Heiligen Geist ein, dich zu leiten, Gebet. Er tritt für uns ein, Römer 8, Vers 26. In unserer Schwachheit hilft er uns. Es ist wichtig, dass wir so eine Haltung von Suchen haben, von Hunger. Ja, Jeremia 29, Vers 13, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. So eine heilige Verzweiflung, sag ich mal, so eine Not. Herr, ich brauche dich, wir brauchen dich. Ich will dich, ich jag dir nach. Hey, im Gebet ist auch wichtig zu lernen, zu warten auf den Herrn. Ja, wir sind manchmal so schnell, aber einfach Jesaja 40, Vers 31 heißt es, die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Und ich möchte sagen, auch wenn es dir schwerfällt zu warten, ja, wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit und Kultur. Gebet ist keine Zeitverschwendung, Gebet ist Zeitersparnis. Du denkst, du hast keine Zeit zum Gebet? Ich sag dir, wenn du betest, dann wirst du viel mehr Zeit dazu gewinnen, weil Gott kümmert sich um so vieles und so vieles wird leichter und schneller von der Hand gehen. Gebet ist keine Zeitverschwendung, Gebet ist Zeitersparnis. Hey, wir dürfen lernen, diszipliniert zu beten, auch das gehört mit dazu. Es ist nicht immer, auch für mich, nicht immer ein Feuerwerk der Gefühle. Es kostet manchmal Kraft, ja, aber geistliche Muskeln wachsen. Das ist wie im Fitnessstudio. Wenn du mehr betest, dann wachsen auch deine geistlichen Muskeln. Dann fällt es dir leichter zu beten. Dann fällt es dir leichter, länger zu beten. Dann fällt es dir leichter zu warten im Gebet, einfach auszuhalten. Auch wenn die Gebetserhörung noch nicht eingetroffen ist. Pray first, bete zuerst. Unser Gebetstreffen wöchentlich heißt Pray first, nicht umsonst, weil Gebet sollte unsere erste Antwort sein, nicht unser letzter Strohhalm. Wir wollen immer mit alle unsere Sorgen zuerst auf ihn werfen. Fasten ist unglaublich powerful. Ja, Fasten und Gebet ist Dynamit. Ja, Pastor Konzi sagt immer wieder, Fasten bricht das Genick des Teufels. Ich würde auch sagen, Fasten bricht das Genick des Fleisches. Wenn du Nein sagst zu deinen körperlichen, zu deinen seelischen Bedürfnissen, was auch immer Nein sagst, dich begrenzt, hey, das öffnet geistlich so viel, es bringt dich voran, und du kommst Gott näher. Hey, wir dürfen lernen, in geistlicher Kampfführung zu wachsen, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Epheser 6, sagt Paulus, sondern gegen die Herrschaften der Finsternis. Und ich darf das auch immer mehr lernen, auch im Gebet erkennen, hey, da ist so viel mehr geistlich, als wir uns vorstellen. Da passiert so viel in der geistlichen Welt. Und wenn wir beten, dann treten, das ist die stärkste Waffe, dann treten wir in diesen Kampf mit ein und es passieren geistlich Dinge. Da werden Schlachten geschlagen in unserem Gebet, in deinem Gebet. Dein Gebet hat so, wenn du deinen Mund öffnest und betest, das hat so viel Power, so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Deswegen bete. Ich möchte zum Schluss was teilen aus meiner eigenen Verwandtschaft, was mich so ermutigt hat zu beten. Eine Tante von mir, die ist so eine treue Beterin, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und vor ein paar Jahren war ich auf der Hochzeit von einem ihrer Kinder, also Cousin von mir. Und sie war so glücklich und wir hatten ein kurzes Gespräch zusammen. Sie hat gesagt, oh, sie ist Gott so dankbar. Alle ihre vier Kinder sind, die sind jetzt alle erwachsen, die sind alle mit Jesus unterwegs. Sie haben alle einen gläubigen Partner. Und manche davon sind sogar im geistlichen Dienst, ja, haben Theologiestudium gemacht, sind jetzt Vollzeit für Gott unterwegs. Und sie war so dankbar, sie hat gesagt, hey, und ich habe so viel gebetet. Und ich kenne die Geschichte meiner Cousins und Cousinen, ja, ich habe das mitbekommen, ich bin älter als sie und ich habe Zeiten erlebt, auch in ihrer Jugendphase, wo die komplett weg waren von Gott, ja, teilweise drogenabhängig, richtig kaputt, ja, Schule, gar nichts mehr gelaufen, keiner hätte sich vorstellen können, was Jahre später passiert. Ja, und Gott ist so gut. Aber es ist sicherlich mit durch das Gebet meiner Tante, die nicht aufgehört hat zu beten und zu glauben, dass Gott etwas verändern und tun möchte durch ihre Kinder. Das hat mich so motiviert zu beten. Und ich möchte es dir auch zusprechen. Sei nicht enttäuscht, wenn Gebet nicht gleich funktioniert, wenn es nicht so richtig klappt, wenn es schwierig ist auch mit dem Beten. Bleib dran. Es lohnt sich. Da ist noch so viel mehr, in was du hineinwachsen darfst. Und Gott hat so viel für dich vorbereitet. Ich möchte gerne kurz beten für dich. Und dann möchte ich eine Einladung aussprechen für manche, die vielleicht einen ersten Schritt gehen wollen mit Jesus. Vater, ich danke dir für alles, was wir jetzt gehört haben über Gebet. Hilf uns, das Richtige, was jetzt für jeden dran ist, auch anzunehmen und umzusetzen. Einfach den nächsten Schritt zu gehen auf der Reise. Danke, dass du jeden so sehr liebst, jeden siehst in seinen Kämpfen, in seinen Schwierigkeiten, in seinen Höhen und Tiefen und auch alles, was wir zum Thema Gebet bereits gelernt haben, was wir erfahren haben. Du siehst jeden von uns und ich bete, dass du jeden führst, ganz persönlich. Dass du uns hilfst zu beten, dass du uns zeigst, wie wir beten können, wann wir beten können, dass wir es integrieren können in unseren Alltag, dass wir wirklich eine beständige, lebendige Gebetskultur erleben dürfen in unserem Leben. Danke für deinen Segen. Und ich möchte dich einladen, wenn du vielleicht noch gar nichts von Gott weißt oder noch gar nicht mit ihm unterwegs bist, wenn du noch gar nicht Ja gesagt hast zu ihm, dass du das jetzt tust. Durch ein Gebet. Dass du vielleicht jetzt dein erstes Gebet sprichst in deinem Leben. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Ja, es braucht keine frommen Rituale, um zu ihm zu kommen. Es braucht einfach nur ein offenes Herz. Es braucht einfach eine Hingabe und ein Ja zu ihm. Denn sein Ja für dich, das ist schon da. Sein Ja für dich hat er am Kreuz von Golgatha gegeben. Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen und es ist der größte Liebesbeweis Gottes. Es ist das Ja zu allen Menschen. Es ist das Ja ganz persönlich zu dir. Egal, was du getan hast in deinem Leben, wie deine Vergangenheit aussieht, wie viel du gesündigt hast, was du getan hast. Gott weiß all diese Dinge, aber er sagt Ja zu dir. Und du darfst heute Ja zu ihm sagen, durch ein Gebet. Ich möchte es vorsprechen, einfach vorformulieren für dich, ganz simpel. Und du darfst es mit deinem Herzen und gerne auch laut mit deinem Mund mitsprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und dass du mich liebst. Danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Für meine Schuld, für mein Versagen, für mein Leben ohne dich. Bitte vergib mir. Ab heute möchte ich mit dir leben. Bitte hilf mir, dir nachzufolgen und in der Beziehung mit dir zu leben. Danke für deine Gnade. Amen. Hey, so stark. Ich freue mich, dass du das Gebet mitgebetet hast. Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht auch zum wiederholten Mal. Das ist so gut. Ja, das ist die beste Entscheidung und das stärkste Gebet in deinem Leben. Jetzt beginnt was Neues. Der Himmel, sagt die Bibel, der Himmel schmeißt gerade eine Party für dich. Er freut sich so sehr über jeden, der sich zu Gott wendet. Und wir als Kirche, als Ekklesia, wir freuen uns. Wir wollen dir helfen, jetzt ganz konkrete Schritte im Glauben zu gehen, auf deine Reise mit Gott und bieten da auch verschiedene Dinge an. Ich möchte einfach mal ein paar Dinge nennen. Du kannst unsere Connect-Karte gerne ausfüllen. Ja, du findest sie auf unserer Website, einfach ein Formular. Wenn du es ausfüllst und ankreuzt, ich habe mein Leben heute Jesus gegeben, dann melden wir uns bei dir unter der Woche, helfen dir beide, beten auch gerne nochmal für dich und beantworten deine Fragen. Du kannst auch genauso, auch alle, die gerade mit diesem Gottesdienst feiern, diese Predigt auch gehört haben, dieses Angebot gilt auch für alle. Du kannst auch gerne ein Gebetsanliegen ausfüllen. Also du musst nicht nur selber beten, sondern wir als Kirche, wir beten auch für die Anliegen unserer Kirche, für so viele Menschen. Und du kannst es gerne einfach online mit eintragen, auf der Website, dieses Gebetsformular nutzen. Und da beten wir gerne dafür. Hey, wir wollen jetzt auch den Gottesdienst abschließen. Durch unser Geben, durch unsere Finanzen, Gott Danke sagen, auch für alles Gute, was er tut in unserem Leben, dass er uns versorgt, dass wir finanziell, materiell versorgt sind von ihm. Das Gebet ist auch immer ein Ausdruck von Hingabe, von Lobpreis. Es drückt aus, hey Jesus, mein Leben gehört dir, 100%. Und hier ist ein ganz konkreter Ausdruck davon. Wenn du möchtest, dann darfst du gerne geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten bei uns, das findest du auf der Website. Ganz einfach per PayPal oder per Überweisung. Und es ist komplett freiwillig. Alles Weitere, wo du vielleicht noch Fragen hast, ja, vielleicht auch weitere Angebote von uns, Next Steps oder andere Dinge, findest du auf unserer Website oder in der Ekklesia App. Die kannst du dir in deinem App Store runterladen, wenn du nach Ekklesia Church suchst. Und ich würde mich freuen, dich zu sehen. Vielleicht nächste Woche, nächsten Sonntag. Am besten vor Ort. Wie gesagt, gerade ist Kino in der Kirche Season bei uns. Und ich wünsche dir Gottes Segen für diese Woche. Ciao.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.